Radio Maria Südtirol.
Ein Hinweis in eigener Sache. Sie hören eine Produktion von Radio Maria Südtirol, das sich ausschließlich durch Spenden finanziert. Referenten und Vortragende arbeiten ehrenamtlich. Die Audioangebote und Downloads werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Bitte unterstützen Sie Radio Maria Südtirol durch Ihre Spende und ermöglichen Sie damit den weiteren Betrieb des Radios. Informationen, wie Sie spenden können, erhalten Sie beim Hörerservice in Brixen unter der Telefonnummer 0472 83 0094, im Programmheft und im Internetportal www.radiomaria.bz.it. Radio Maria Südtirol im Fokus.
Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung im Fokus. Begrüßt Sie Christian Ortner aus dem Studio von Brixen. Schön, dass Sie mit dabei sind in dieser Mittagsstunde. Sie hören heute und in der kommenden Woche eine kurze Reihe. Eigentlich ist es ja ein Vortrag. Nachdem er in einer Sendung nicht Platz gehabt hat, gibt es zwei Sendungen. Es geht um das Thema Islam, ob und inwiefern dieser eine Bedrohung für Europa darstellt. Dieser Frage hat sich der Theologe Dr. Udo Hildenbrand aus Bühl gewidmet. Der Vortrag wurde aufgezeichnet, und zwar am 30. März 2017 im Haus Voitsberg in Farn. Sie hören heute den zweiten von zwei Teilen. Vorab noch kurz zum Lebenslauf des Referenten. Der Theologe Dr. Udo Hildenbrand wurde 1943 in Heidelberg geboren, war langjähriger Gemeindepfarrer und wissenschaftlich tätig. Unter anderem war er Assistent am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft an der Universität Freiburg im Breisgau, war Referent für Priesterfortbildung und Präses verschiedener Cäcilienverbände. Daher war ihm natürlich auch die Musik sehr nahe. Er war dann Dozent im Fach Liturgik an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg und an anderen Ausbildungsstätten, hat auch eigene CDs produziert an verschiedensten Kirchenorgeln und Bücher und Zeitschriftenartikel zum Thema Liturgie und Kirchenmusik verfasst. Ein weiteres Thema neben der Musik, das ihn sehr beschäftigt, ist seit circa zwei Jahrzehnten das Thema Islam. Er hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, und einen seiner themenbezogenen Vorträge, den hören Sie nun im Folgenden. Viel Freude damit.
Lassen Sie mich zu einer etwas nun näheren Situation kommen, in der Beleuchtung von islamischen Haltungen, Attitüden, wie das Miteinander von Muslimen und von Nichtmuslimen nach meinem Dafürhalten massiv erschweren, wenn nicht gar verunmöglichen, weil diese Haltungen im Koran und in der Geschichte des Islam fundiert sind. Was sind das für Haltungen? Dominanzdenken. Wir beherrschen. Wir haben das Sagen. Erstens. Zweitens. Resistenz gegen Kritik und erst recht gegen Selbstkritik. Gibt's nicht. Wir hatten es vorhin schon angedeutet. Es gibt auch keine Schuldanerkennung, sondern es gibt nur Schuldverweigerung und umgekehrt dann, ihr seid schuld, Schuldzuweisung. Es gibt die berühmte Opferrollen der Muslime und die daraus erwachsende Forderungsmentalität, die wir bei uns in Europa mit Muslimen ständig auch haben. Lassen Sie mich zur Haltung des islamischen Dominanzstrebens eine These zumindest sagen. Das Streben nach muslimischer Dominanz ist integraler Bestandteil des Islam, verbunden mit der schrittweisen Durchdringung der staatlichen, politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Normen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die für Muslime bleibend gültige Scharia, ein Rechtssystem, das Unterwerfung fordert, nämlich aller Nichtmuslime unter dieses System und Rechtsverstöße mit Gewalt duldet, ist nur ausgesetzt, die Scharia, dieses System, solange Muslime in der Minderheit sind. Dort, wo sie das Sagen haben, und erst recht da, wo sie das absolute Sagen haben, wie im Iran, wie in Saudi-Arabien, in den Emiraten, ja, da wird die Scharia durchgesetzt. Ich werde nachher noch über diesen Begriff der Scharia bzw. über die Menschenrechte im Islam einige Sachen sagen. Ein weiteres Problem ist zusammenhängend mit dem Dominanzdenken die Unterwerfungshaltung. Wir haben das Recht, andere klein zu machen, zu unterwerfen. Islam heißt also keineswegs, wie immer wieder und penetrant von muslimischen Verbänden uns in die Augen gestreut, Islam heißt nicht Frieden, sondern heißt schlicht einfach die Unterwerfung unter Allah, unter das Herrschaftssystem des Islam. Wer sich jedoch andere unterwirft, der ist nicht tolerant. So ist der Islam von seiner Natur aus und von seinem Namen her, zeigt der Islam schon an die Intoleranz, die ihm innewohnt. Und wer sich demzufolge den Vorschriften und Gesetzen, auch den Brauchtumsformen des Islam unterwirft, hat sich selbst der Intoleranz unterworfen und sich gleichzeitig der Selbstbestimmung in Freiheit selbst erledigt. Er hat sich bereits selbst aufgegeben. Die Haltung der islamischen Überlegenheitsdoktrin. Also, wir sind die Höchsten, wir sind die Besten. Die islamische Dominanz, Unterwerfung und Überlegenheitsdoktrin gegenüber allen Nichtmuslimen verhindert nicht nur Selbstkritik, sondern auch eigene Schulderkenntnis sowie Schuldeingeständnis. Die Muslime wollen ganz oben sein, alles andere unterwerfen. Wo drückt sich das aus? Wo zeigt sich schon das islamische Überlegenheitsdenken? Allahu Akbar. Wissen Sie, was das heißt? Allah ist, nein, nicht groß. Es heißt nicht, es heißt ein Komparativ oder ein Superlativ. Nämlich, er ist größer. Er ist der Größte. Gegenüber wem? Gegen eurem Christengott. Wir lassen zu, meine sehr verehrten Damen und Herren, durch die Allahu Akbar-Rufe über die Moscheen, Minarette, dass wir tagtäglich, nicht wir, ich höre es Gott sei Dank nicht, aber doch relativ bei uns in Deutschland eine ganze Reihe von Städten, dass die x-mal gesagt bekommen, euer Christengott oder euer Gott, an den ihr glaubt, der ist kleiner als unser Gott. Und dieser Ruf, dieser schreckliche Ruf, den die Selbstmörder immer wieder ausrufen, wenn sie drauf losgehen, Allah ist größer, ein religiöser Ruf, stellen Sie es mal vor, wenn Menschen mit einem religiösen Gedanken und in einer Aussage andere morden. Es ist schrecklich. Wie kann das ein Gott sein, an den ich glauben kann? Nein, ich nicht. Also, Allah ist der Größte und Mohammed ist sein Prophet. Das heißt, dass wer an diesen Allah glaubt, muss so gleich auch an Mohammed glauben. Und Muslim sein heißt, ich bin wahrer Mensch. Nur der Muslim versteht sich als das wahre Menschsein. Ich bin der wahre Mensch. Und der Mensch ist sogar von Natur aus, sagen die Muslime, Muslim. Er ist nur dann durch die Geschichte so geworden und durch die Menschen. Aber von Natur aus ist der Mensch Muslim. Also eine Übersteigerung des eigenen religiösen Denkens, wie man sich gar nicht besser und schlechter vorstellen kann. Die menschliche Natur selbst ist muslimisch. Muslime sind die beste aller Gemeinschaften. Also immer das Superlativ. Die muslimische Kultur ist die beste aller Kulturen. Um Gottes Willen, schauen wir doch mal die Kulturen der Muslime an, wie sie geworden sind. Vergleichen wir, kann man hier nur andeuten. Die Scharia, dieses islamische Gesetz, steht über allen anderen Rechtssystemen. Und der Islam, so sagen die Muslime, ist die Lösung aller Probleme. Und dann gibt es doch banale Aussagen und Haltungen, die diesbezüglich das Überlegenheitsdenken kennzeichnen. Der Versuch nämlich, dass die Minarette höher sein müssen als die Kirchtürme. Stellen Sie sich mal vor. Dessen Kämpfe, die ideologisch, religiös-ideologisch begründet sind. Oder die Häuser der Muslime sollen höher als die der Nicht-Muslime sein. Ich darf zur Haltung des fehlenden Schuldbewusstseins einige Aussagen machen. Während Muslime ein Schuldeingeständnis für eigenes Vergehen in der Geschichte nicht kennen, versuchen sie insbesondere von den Ungläubigen und von den Kreuzzüglern, das sind wir alle, Schuldbekenntnisse abzuverlangen. Sie entwickeln dabei eine Kultur der Schuldzuweisung. Und gegenüber der katholischen Kirche fordern sie in der Sprache der katholischen Liturgie den Mea Culpismus. Mea Culpa, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa. Sie haben das irgendwo gehört durch irgendeinen Theologen und haben nun, die Muslime, haben diesbezüglich einfach jetzt gesagt, ihr sagt mal ganz schön, Mea Culpismus, ich bin schuldig, wir Kirchen sind schuldig an dem, was wir an den Muslimen getan haben. Manche christliche Gruppierungen unterstützen sie eigenartigerweise dann noch in dieser Haltung. Ich denke, meine sehr verehrten Damen und Herren, Schuldanerkennung, Schuldbewusstsein ist notwendig für das individuelle, persönliche Leben eines jeden Menschen, auch einer Religion und eines Staates. Ich darf in dem Zusammenhang auch davon sprechen, dass Schuldeingeständnis immer auch reinigenden Charakter hat. Und für die Zukunft entscheidend ist. Erkannte und bekannte Schuld der Vergangenheit öffnet bekanntlich gemeinsame Wege in die Zukunft. Ich darf einen Bezug zu Deutschland herstellen. Bei jedem Gedenken an die 12-jährige Nazi-Vergangenheit Deutschlands mit ihren schrecklichen Folgen wird immer wieder und mit Recht auch die Notwendigkeit des Schuldeingeständnisses und des Schuldbekenntnisses betont und eingefordert. Wo aber hat man je von einem islamischen Schuldbekenntnis, ob der Geschichte von circa schätzungsweise 200 Millionen Opfern, die durch den Islam und seine Eroberungszüge zu verzeichnen sind, wo hat man da je was gehört? Die vielfachen Opfer, die auch Koran legitimiert sind, der weltweiten Expansionen und Invasionen des Islam im Laufe der Jahrhunderte. Die muslimische, ex-muslimische Islamkritikerin, deren Namen Sie vielleicht kennen, Nekla Kelik, sie ist Soziologin, aber von Geburt aus Muslimin, stellt fest, alle Deutschen haben sich mit dem Verbrechen des Nationalsozialismus auseinandersetzen müssen. Sie mussten sich der Schuldfrage stellen, mussten lernen zu trauern und anzunehmen, was in ihrem Namen geschehen war. Anders wird es auch für Muslime nicht gehen. Sie müssen sich mit der Tätergeschichte des Islam auseinandersetzen, denn sie können nicht verleugnen, was gestern und heute im Namen des Islam geschah. So Ende des Zitats Nekla Kelik. Die Muslime kennen keine Schulderkenntnisse. Das Paradebeispiel ist für mich die Armenierfrage. Sie kennen die Problematik, die ich hier nur andeuten kann. Der türkische Staat mit größter Vehemenz wehrt sich dagegen, dass der türkische Staat diesbezüglich das Osmanische Reich damals den Völkermord an den Armeniern vollzogen hat. Lassen Sie mich langsam auf ein aktuelles Thema hinkommen, nämlich auf die Frage der Migration. Die Migration ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein koranlegitimierter, durchaus adäquater Weg der Islamisierung. Ich sage es nochmal. Die Migration ist ein koranlegitimierter Weg der Islamisierung. Deutlich ist zu beobachten, dass die Muslime heutzutage mit Ausnahme der terroristischen Gruppen zur Verbreitung ihres Glaubens bzw. zur quantitativen, zur zahlenmäßigen Stärkung des Islam anstelle kriegerischer Auseinandersetzungen die sanfte Strategie der Einwanderung wählen. Es gibt die harte Strategie, Invasion, einfallen, erobern, niedermachen, Steuer zahlen oder bekehren zum Islam. Und es gibt die weiche Variation, Islamisierung, Islamisierung, Leid. Die sanfte Strategie der Einwanderung zum Beispiel in die europäischen Länder. Wie geschieht das? Schon seit Jahren durch den Geburten-Dschihad. Wissen Sie, was das ist, Geburten-Dschihad? Ich habe es auch gestern Abend auch schon so gesagt. Mein allererstes Aufhorchen vor ungefähr vielleicht 25 Jahren war, so lang schon, Vierteljahrhundert, als man davon sprach, von muslimischer Seite, wir werden euch zu Tode gebären. Geht mir nach, fast immer, wenn ich von Geburt sogar höre, dieses Wort. So belastend ist es. Wir werden euch zu Tode gebären. Das war vor 25 Jahren. Und vor ungefähr 4 Wochen kam etwas salopper von dem Herrn Staatsfürsten von der Türkei, Erdogan. Macht keine 3, macht besser 5 Kinder. So ähnlich. Ja, Sie kennen die Worte, Sie haben sie gehört. Das nennt man Geburten-Dschihad. Das heißt, wir kämpfen darum, dass wir mit der Zeit immer mehr Einfluss gewinnen durch die höhere Geburtenzahlen. 1,3 hier in Südtirol, wie ich gestern gehört habe, nicht anders wie in Deutschland. Und bei den Muslimen 3. Und es steigert sich, wenn es so weitergeht. Dann natürlich durch Familiennachzug. Auch das ist Islamisierung leid. Nicht nur die 1000 bei uns in Deutschland, 1 Million ungefähr, die letztes Jahr über die Grenzen sind, sondern da kommen jetzt noch 4-mal unter Umständen oder 5-mal dazu durch Familiennachzug, wenn das politisch so werden wird, dass nämlich nicht nur ein Muslim über die Grenze ist, sondern der darf auch noch die Familie nachholen. Also 4 oder 5. Sie können sich vorstellen, was sich das im Jahre 2030 macht. Oder auch die praktizierte Polygamie. Ja, 4 Frauen. Wenn der Mann stirbt, zahlt der deutsche Steuerzahler, wissen viele nicht, 4 Witwenrenten. Obwohl es verboten ist, die Polygamie. Es wird geduldet. Ja? Gucken Sie mal nach Berlin, wo die Parallelgesellschaften sind. Und andere Städte, wie viele Leute da in Polygamie leben. Zu Lasten letztlich der Steuerzahler auch. Und die Kinder wiederum, 1 Mann, 4 Frauen, jetzt rechnen Sie mal aus, wie sich das mit der Kinderanzahl tut. Man könnte eigentlich leicht verrückt werden, wenn man diese Zahlen vor sich sieht und dann ein bisschen hochrechnet. Also, die Bevölkerungsstrukturen wird sich eklatant und signifikant verändern. Als Islamisierung leid, also ist dieser Weg der Islamisierung zu bezeichnen. Hanna Barbara Gerl-Falkowitz, manche kennen sie vielleicht, stellt fest, die klassische friedliche Verbreitung des Islam geschieht durch Migration. Bassam Tibi, der islamische Islamwissenschaftler, spricht in diesem Kontext von der Schaffung eines demografischen Gewichts islamischer Migranten, ein Instrument der Islamisierung. Die Osmanen haben ihren Dschihad-Eroberungen stets mit Siedlungspolitik verbunden. Und wenn Sie wollen, können Sie im Koran selbst eine Reihe von Koran-Zitaten, ich kann sie Ihnen vorlesen, aber es erlaubt die Zeit nicht, nachlesen, die Muslime ermuntern, auszuwandern. Wandert aus, bringt den Glauben nach außen hin. aktuelle Reaktion bei den Flüchtlingsströmen 2015. Da hat einer der führenden Imame von Jerusalem, Scheich Mohammed Ayad, bei seinem Auftritt in einer Moschee Jerusalems muslimische Migranten offen dazu aufgerufen, sich mit den Europäern zu verschmelzen und den ganzen Kontinent zu erobern. Wir werden sie fruchtbar machen. Wir werden Kinder mit ihnen zur Welt bringen, weil wir ihre Länder erobern werden, so erklärte dieser Imam. Und Sie kennen auch das berühmte Wort, auch wiederum von Erdogan: Die Demokratie ist uns nur der Zug, auf dem wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Wir erleben jetzt momentan, er ist schon bei sich beim Ziel unter Umständen. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten. Erdogan. Also, die Minarette, ich weiß nicht, wie viele Moscheen in Südtirol stehen, das sind Kasernen. Wie viel gibt es? Gibt es Moscheen in Südtirol? Kleine. Keine Minarette. Ja. Ja. Was noch entscheidender ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte Ihnen noch andere Zitate diesbezüglich bringen, aber das ist hier einfach nicht möglich. Ich möchte Ihnen aber von einem Aktionsplan zur Islamisierung Europas einen Gedanken vortragen. In einem nächsten Schritt. Es gibt einen Aktionsplan der Organisation Islamischer Staaten, Organization of Islamic Cooperation, Organisation für Islamische Zusammenarbeit. Das ist eine zwischenstaatliche Organisation, die wichtigste, größte innerhalb der muslimischen Länder. 56, dumme Zahl eben gewesen, so. 56 islamische Länder sind in dieser Organisation nun zusammengebunden. Und diese Organisation hat nicht nur 1990 einen eigenen Menschenrechtskatalog erstellt, der im Gegensatz zu den Menschenrechten von 1948 steht, sondern hat auch einen Aktionsplan mit dem Ziel der Einflussnahme auf Europa und auf den europäischen Kontinent. Zielsetzung, auf zahlreiche Prozesse und Zielobjekte einzuwirken. Und dazu zählen, wir müssen einwirken, so sagt dieser OIC-Plan der muslimischen Staaten, auf die Gesetzgebung in europäischen Ländern, Herr Landtagsabgeordnete, auf Südtirol, auf Italien, da gibt es eine Zielsetzung, auf die politischen Strukturen, auf die Medien, Fernsehen, Zeitungen, die Dialogveranstaltungen, die Bildungswesen an Schulen und Universitäten, die Verbreitung der islamischen Lehre und Informationspolitik, Einfluss auf die Wertung der europäischen Kultur und Geschichte, wie wertvoller Beitrag der Islam für Kunst und Literatur und Wissenschaft angeblich geleistet hat. Das soll man alles bewusst machen. Auf die Israel-Politik. Ja? Also man will über die europäischen Staaten auf die Israel-Politik, der Antisemitismus ist im Islam vorprogrammiert und von vornherein bis auf den heutigen Tag expressiv in einer oftmals schrecklichen Weise. Und so ist auch der Versuch der OIC-Staaten, der Einflussnahme auf die Israel-Politik über die europäische Politik zu sehen. Und die Durchführung der Migration nach Europa. Es ist geplant, die Durchführung der Migration, das, was wir erleben in den Flüchtlingsströmen, die heißen Flüchtlingsströme und sind aber keine Flüchtlingsströme, zumindest nicht in weiten Breiten. Und als letztes einfach die Verhinderung von Integration und Assimilation. Was reden wir von Integration? Wie viele Millionen und Milliarden geben wir zum Beispiel in Deutschland aus für diese Integrationsfrage? Die wollen es doch gar nicht. Die Muslime wollen in ihrem OIC-Aktionsplan als gezielte Einflussnahme verhindern, dass Integration und erst recht keine Assimilation stattfinden. Nochmal zur muslimischen Immigration in Europa im großen Stil durchführen. Durch die Stärkung der definitiven und unumkehrbaren islamischen Präsenz in Europa. Das sind aus dieser Erklärung. Die definitive und unumkehrbare islamische Präsenz in Europa, die Immunisierung der islamischen Identität und Verwurzelung der Muslime im Glauben. Keine Integration und Assimilation in die europäische Kultur. Selbstorganisation bei strikter Orientierung am islamischen Wertesystem. Auch das beobachten wir natürlich schon. Einrichtung eines islamischen Gerichtshofes mit Jurisdiktion und politischer Einflussnahme auf alle Muslime in nicht-islamischen Ländern, aber auch auf Nicht-Muslime. Religiöse und andere Zielsetzungen, das will ich Ihnen noch zitieren, um dann dies abzuschließen. Die Weitergabe der islamischen Weltbotschaft an den Westen als eigentliche universale Islammission. Damals. Was wollen die Muslime? Mit der Immigration, den Westen, die universale Islammission an sich gedeihen lassen. Dann weiter, die Aufrichtung des Islam als oberster Dauerplatz in der Prioritätenliste der Muslimgemeinden. Alle Maßnahmen in Bildung, Kultur und Sozialen als Instrumente der eigentlichen universalen Islammission mit dem Ziel, jetzt hören Sie gut zu, das sind alles Zitate. Was ist das Ziel dieses OIC-Plans? Die Konversion des Westens zum Islam. Haben Sie es schon mal gehört? Hat es schon mal ein Kirchenmann gesagt? Hat es schon mal ein Politiker gesagt? Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz, natürlich das, was nur die Muslime betrifft. Die Stimme des Islam verstärken und so weiter. Übrigens auch Schule und Bildung, ganz konkrete Vorschläge, nämlich die Anpassung der Lehrpläne der Grundschule im Blick auf die Immigrantenkinder. Wir müssen die Lehrpläne anpassen. Ich darf Sie bitten, dass Sie, wenn Sie sich davon interessieren, einfach mal die Literatur mit zu diesem OIC-Aktionsplan angedeihen lassen. Was sich im Islam in Europa wie ein Flächenbrand ausbreitet, lassen Sie mich es nochmal illustrieren, wird von der englischen Stadt Birmingham berichtet, hier in einigen Stichworten wiedergegeben. Was ist in der Stadt Birmingham, England, oben? Unterwanderung der Lehrerschaft durch Islamisten, Einführung des strengen Lehren des Koran, Geschlechtertrennung, Verbot von Musik und Darstellung von Porträts im Kunstunterricht, Verbot des Sexualunterrichtes, Abschaffung der christlichen Feste, Finanzierung einer Klassenfahrt nach Mekka aus Steuermitteln. Ja, das sind ganz konkrete Schritte, die man im Blick in Europa im Zusammenhang mit der Migration von Seiten der 56 islamischen Staaten sieht. Wohlgemerkt, alle strategischen Maßnahmen sind keine Auflistungen, Vermutungen bösartiger Islamophoben, sondern Strategien, Planungen, Zielsetzungen der 56 islamischen OIC-Staaten, die auf unterschiedliche Weise versuchen, in die Souveränität freier Staaten einzugreifen. Auf dem Weg der religiösen und gesellschaftlichen Landnahmen sind sie, wie ich meine, schon bereits an manchen Orten und in manchen Parallelgesellschaften, die wir ja schon haben, ganz erfolgreich. Hoffentlich werden sie davon verstummt. Es finden Selbstislamisierungsprozesse auf verschiedenen Ebenen der westlichen Staaten statt. Wir haben einen Islamisierungsprozess von den OIC-Staaten, die sind unterwegs. Und jetzt stelle ich die These auf, es finden Selbstislamisierungsprozesse statt und die beginnen damit, dass zum Beispiel die islamischen Islamisierungspläne einfach ignoriert werden. Ich wollte mal wissen, welche Politiker nicht nur den Koran nicht kennen, sondern auch von diesen Islamisierungsprozessen schon etwas gehört haben. Ich zweifle, ob das ein kleiner Prozentsatz überhaupt ist. Und von den Kirchenleuten ganz abgesehen, auch nicht. Der islamische Aktionsplan zur Islamisierung Europas wird von politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Verantwortungsträgern in Europa offensichtlich nicht wahrgenommen, leichtfertig ignoriert, möglicherweise auch klammheimlich unterstützt, von manchen Parteien nämlich. So sind seit Jahren auch in Deutschland im Raum des Staates, der Justiz und der Kirche Vorgänge zu beobachten, die auf Selbstislamisierungsprozesse unterschiedlichster Art verweisen. Manche Politiker und politische Gruppierungen erwecken dabei tatsächlich den Eindruck, ein islamisiertes Europa, ein islamisiertes Deutschland zu begrüßen oder zumindest in Kauf zu nehmen. Allerdings wird das Ansinnen der Saudis, in Deutschland 200 Moscheen zu bauen, überraschenderweise sogar von Cem Özdemir, Vorsitzender der Grünen in Deutschland, als ein Okkupationsversuch deutlich zurückgewiesen. Ja? Sie wissen, dass die Islamstaaten, die schwerreichen Islamstaaten, bei der Fluchtbewegung 2015 ihre Glaubensbrüder nach Norden verwiesen haben, über das Mittelmeer, über das für viele todbringende Mittelmeer, anstatt sie zum Beispiel aufzunehmen. Die billiardenschweren Ölstaaten haben es nicht vermocht, ihre Glaubensbrüder aufzunehmen. In Mekka stehen eine Zeltstadt zur Verfügung für 1 Million Bewohner oder Menschen, die dort wohnen können. Ein Jahr lang ist diese Zeltstadt nicht bewohnt, sie ist nur zur Verfügung für die Pilgerreisenden. Es kam niemand auf die Idee, 1 Million dort unterzubringen. Aber man kam auf die Idee, nein, wir wollen ja, dass die Leute nach Norden gehen, nach Europa gehen. Wir finanzieren euch 200 Moscheen, so von Saudi-Arabien. In Deutschland wurden 200 Moscheen angeboten. Und da hat sogar der grüne Muslim Özdemir, Vorsitzender der Grünen Partei, gesagt, nein, das ist ein Okkupationsversuch. Was wollte er damit sagen? Eigentlich nichts anderes. Überall da, wo eine Moschee gebaut wird, ist Landokkupation. Und wir wollen keine Okkupation. Muslimische Immigration im großen Stil nach Europa, nach Deutschland, ist ein Wunschtraum vieler. Meinen Sie, darf ich das hier sagen, die Muslime, die von Süden kommen, die lieben die Deutschen so sehr, dass sie deswegen alle nach Deutschland wollen und nach Schweden? Die lieben sie nicht so sehr, weil sie Deutschen sind, sondern weil sie von den Deutschen die besten Voraussetzungen mitbekommen haben. Also, es geht auch darum, dass sie dort möglichst viel rausholen, wo sie viel kriegen können. Und die Deutschen sind hier einfach, haben ein großes Herz. Ich sage das wirklich in großen Anführungszeichen, weil das große Herz so nicht stimmig ist und nicht richtig schlägt, wie ich meine. Stufen der Islamisierung ist weiter zu beobachten im weltlichen und kirchlichen Bereich. Da gibt es zum Beispiel solche Stufen der Islamisierung, sind regierungsamtliche Manipulationen, dass zum Beispiel die Presse nicht mehr sagen kann, das ist ein Muslim. Oder sie alle sagen, das sind Einzeltäter. Wie oft ist jetzt rausgekommen zwischenzeitlich, dass es keine Einzeltäter waren, sondern dass die halt eine Gruppierung hinter sich hatten. Dass die Polizei nicht sagen darf, das ist ein Muslim oder keine Nationalität, dass man merkt, das ist ein Araber. Namen nicht sagen. Ja? Das sind regierungsamtliche Manipulationen, die zumindest bei uns in Deutschland stattfinden. Die Medien sind manipuliert. Political Correctness. Man darf genau auch bestimmte Dinge einfach nicht sagen. Vor einigen Monaten war im deutschen Magazin Spiegel, manche kennen den von Ihnen, das ist so der Linksliberale, von manchen schief angesehenen, mit Recht auch das Magazin in ganz Deutschland verbreitet, war ein Bild von Mesut Özil, kennen Sie, Fußballspieler. Ja? Wo war er? Hochbeliebt in Deutschland, der muslimische, er war in Mekka und wurde mit weißem Pilgergewand gezeigt. Und da hat der Redakteur, der Leitartikler, geschrieben, und der Fußballer selbst drückt, Zitat, drückt den Islam ins Herz der deutschen Ersatzreligion Fußball. Wer ihm zujubelt, der beantwortet zugleich die Frage nach der Zugehörigkeit des Islam zu Deutschland. Natürlich positiv. Ich denke, die Aussagen sind alle barer Unsinn. Ein Özil in Mekka mit weißen Pilgerwänden, wenn man weiß, Mekka ist das Symbol der Intoleranz im Islam. Warum? Stellen Sie sich mal vor, im Vatikan würde ein Schild stehen, Zutritt nur für Katholiken oder sagen wir mal Christen. Was glauben Sie, was da los wäre? Wenn Sie nach Mekka fahren würden, dann würden Sie unterwegs auf der Autobahn ein Schild stehen, for Muslims only, nur für Muslime. Bei Todesstrafe ist es verboten, für Muslime Mekka zu betreten, es sei denn, sie haben einen geschäftlichen Auftrag oder müssen was bauen. Es ist absolutes Verbot für Nichtmuslime, nach Mekka einzuziehen oder zu besuchen. Und hier wird dieser Özil gezeigt, ein stolzes Bekenntnis und für den Islam und dass der Islam zu Deutschland gehört. Nein, dieser Islam, der so intolerant ist, kann niemals zu Deutschland, zu Europa, zu einer freien Welt zählen. Ein Islam, der die Welt in zwei Teile teilt. Die verhängnisvolle Zweiteilung auch hier in der Welt im Haus des Friedens, das ist tatsächlich da, wo der Islam herrscht, und in das Haus des Krieges. Das ist der Teil der Welt, der noch keiner islamischen Scharia unterworfen ist. Lassen Sie mich auch im politisch-gesellschaftlichen Bereich einige Verhaltensweisen aufzeigen, die ein fragwürdiges Entgegenkommen sagen. Ich könnte jetzt 50 aufzählen, aber ich kann Ihnen nur in aller Schnelligkeit nur einige benennen. Zum Beispiel fragwürdiges Entgegenkommen durch die Justiz, dass man Muslime unter Umständen auch nach der Scharia, in der Orientierung an der Scharia beurteilt. Oder die Erlaubnis, was ich vorhin schon sagte, zur Herabsetzung des Glaubens aller nicht-muslimischen Glaubenden durch den erlaubten Muezzinruf. Da kommt man entgegen und weiß nicht, was man dadurch tut. Das ist die Erlaubnis zum Ausnutzen unserer Sozialsysteme. Dann Verdrängung, Aufgabe eigener Werte. Man ändert von religiösen und volkstümlichen Brauchtumsformen, die ja bei Ihnen auch sehr ausgeprägt sind, Kreuze verschwinden plötzlich. Es werden aus Weihnachtsmärkten werden Lichtermärkte, aus dem Martinsumzug werden auch Lichterumzüge. Man steht Schritt für Schritt, geht man zurück, indem man einfach konzidiert, eigene Werte zurückstellt, bis hin zu den Speisen- und Getränketraditionen, Schweinefleisch, Alkohol, alle diese Sachen. Ich brauche kein Schweinefleisch, aber es darf nicht verboten werden, dass da, wo Schweinefleisch gegessen werden will, dass das durch die Muslime verboten wird. In den Kitas, im Kindergarten zum Beispiel. Oder die Übernahme islamischer Verhaltensweisen im vorauseilenden Gehorsam, Selbstaufgaben. Oder Überhören und Ignorieren von Schwierigkeiten. Eine Fülle von Fakten können hier aufgezeigt werden, die diesbezüglich einfach auf die Muslime zugehen und die eigenen Werte dadurch zurückdrängen oder ausschließen. Das ist die Problematik. Und ob wir uns das gefallen, in einer freiheitlichen Demokratie uns von einer Glaubensrichtung dominieren zu lassen, das steht in der Entscheidung, so meine ich, der Bevölkerung. Oder die unkritische Übernahme islamischer Parolen. Im Islam gibt es keinen Zwang im Glauben. Ich könnte Ihnen jetzt auf diesen Sitz hin eine Reihe von Zwangsmaßnahmen im Islam, die beste und schlechteste zugleich Veranschaulichung ist. Ein Muslim, der katholisch wird, Christ wird, kann nicht mehr ohne Todesgefahr leben. Bei uns hier in einer freiheitlichen Demokratie. Wie viele gibt es, die höchste Befürchtungen haben? Deswegen sind wahrscheinlich auch, so meine ich zumindest, manche Theologe etwas vorsichtiger, Muslime zu konvertieren, weil die mitrechnen müssen, dass es ihnen ans Leben geht. Ja? Das ist eine hohe Problematik. Der Islam ist eine Religion des Friedens, auch eine solche unkritische Übernahme. Das sind alle Stufen der Islamisierung. Der islamische Terror hat nichts mit dem Islam zu tun. Man muss unterscheiden zwischen Islam und Islamismus, wie es auch immer heißt. Gott sei Dank habe ich eben gehört oder vor kurzem gehört, dass in Österreich jetzt endlich das Burka-Verbot durch ist. Ich hoffe, dass das überall auch bei uns kommen wird. Dass man verbietet, dass Menschen entwürdigend ihr Menschsein versteckend und verbergend hinter einem Sack daherlaufen müssen, oftmals gezwungen von ihren Ehemännern. Lassen Sie mich zum Schluss einige innerkirchliche Kritikpunkte bringen. Ich glaube, da warten auch manche drauf, soweit ich es wahrnehme. Ich möchte das in die Worte eines mir bekannten Freiburger in Deutschland, meine Heimatdiözese, ein Professor Hubert Windisch, war Pastoraltheologe, sehr angesehener Pastoraltheologe, schreibt im vergangenen Jahr: Es ist erschreckend, wie schnell sich durch vorauseilende Unterwürfigkeit gegenüber islamischen Vorstellungen unsere Miteinander verändert. Die Unterwürfigkeit gegenüber dem Islam zeigt sich vor allem im Bildungsbereich, zum Beispiel an den Universitäten und Schulen. Laut dem Medienwissenschaftler Norbert Bolz, Berlin, müssen sich Wissenschaftler gut überlegen, was sie zum Islam sagen, um ihre Karriere nicht zu gefährden. So weit sind wir schon. Es müssen Wissenschaftler, Leute, die eigentlich zu einer kritischen Beurteilung eines Vorgangs sich Gedanken machen sollten, müssen sich versperren, um nicht ihre Karriere in Frage zu stellen. Bei manchen Devoten, so weiter Windisch, bei manchen devoten Äußerungen von Kirchenleitungen zum Islam kann man nicht nur eine unpassende Naivität, sondern auch diverse Ängste und vielleicht sogar eine gewisse Glaubensschwäche vermuten. Und weiter: Christliche Flüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten sind im Asylantenheim häufig Opfer muslimischer Gewalt. Sie sind Übergriffen durch fanatische Muslime ausgesetzt. Dabei flohen sie in der Hoffnung, hier endlich ihren Glauben offen praktizieren zu können. Verfolgung mitten in Deutschland und die Hirten schweigen dazu. Und die Hirten, so sagt der Theologe, Priester, Professor Hubert Windisch, die Hirten, das sind die Bischöfe, schweigen dazu. So war es und so ist es, leider. Papst Franziskus, der sich in einigen Äußerungen, ich sage jetzt mal sehr vorsichtig, nicht, es sei mir erlaubt, einfach das zu sagen, nicht kenntnisreich gezeigt hat und er auch nicht beraten wurde offensichtlich. Papst kann irren, Papst ist nicht in diesen Dingen unfehlbar. Es gibt tausende Vorgänge in der Kirche, wo ein Papst auch falsch geurteilt hat. Theologe weiß es. Papst Franziskus geht jetzt wieder in diese Dialogagenda hinein. Was müssen wir tun im Dialog mit der Universität, die ich vorhin schon genannt habe, in Kairo, Al-Azhar-Universität? Wie lange ist es schon die Dialoggeschichte? Seit 20 Jahren dialogisieren wir. Was ist rausgekommen? Es geht letztlich nicht um Fragen des lieben Gottes. Was von Gottesverständnis habt ihr, was haben wir? Diese Dinge sind völlig irrelevant in diesem Dialog. Es kann einzigartig nur darum gehen, dass ethische, gesellschaftliche Fragen, unter denen Menschen, die nicht Muslime sind, aber auch Muslime leiden, dass die in den Blick genommen werden. Und da sind die Kirchen verantwortlich mit. Ich verzichte darauf, über Gott zu reflektieren, wenn die Menschen gequält werden, in Gefängnisse gesteckt werden, diskriminiert werden. Da können wir auf die Diskussion über das Gottesbild unterschiedlicher Art oder das Gemeinsame möglicherweise wirklich verzichten. Was muss geschehen? Ich denke, es sind ganz konkrete Forderungen, die wir an die Muslime stellen oder die Muslime sich selbst stellen müssten, sich verpflichten müssten eigentlich. Ich darf das in 9 Punkten abhandeln. Erstens, alle Koransuren, die gegen Nichtmuslime, aber auch im Verhältnis von Mann und Frau Formen von Gewalt, von Ungleichheit und Unfreiheit fordern oder gestatten, sind ausschließlich unter historischen Bedingungen zu sehen. Also nur noch historisch, das war mal so, aber kann für heute keine Geltung mehr haben. Sie werden als zeitbedingt und geschichtlich als überholt erklärt. Und sie haben keinen Ewigkeitswert. Und damit heute für uns, bei uns heute und überall in der Welt von keinerlei Bedeutung mehr. Was nützt es, wenn wir hier in Europa irgendwelche Lösungen finden, die in den islamischen Ländern, die einen Großteil der Welt eben mit ausmachen, das überhaupt nicht realisiert wird? Was nützt ein europäischer Islam, wenn der Mainstream-Islam diesbezüglich ganz anders denkt? Im Islam müssten verboten sein zukünftig alle Handlungen, die gegen das Leben, das Eigentum und den Besitz von Muslimen und Nichtmuslimen gerichtet ist. Im Islam müssten künftig verboten sein die ideelle, finanzielle und organisatorische Unterstützung jeglicher Form des Terrorismus. Müssten verboten sein Selbstmordanschläge und die Verherrlichung der Schreckenstaten von sogenannten Märtyrern. Es gibt keine klare Aussage. Die Muslime müssten sagen, das, was mit den Selbstmördern geschieht, ist nicht islamisch. Und sie müssten die Koransuren, auf die sich die Märtyrer berufen, mit den Verheißungen für ein wunderschönes Leben im Paradies, mit so und so welchen Umständen, das müssten sie aus dem Koran tilgen. Die Selbstmörder berufen sich auf den Koran, auf diese Ursprungsstätte. Im Islam müssten verboten sein Angriffskriege und das koranische Prinzip des militanten Dschihad, Glaubenskrieg. Im Islam müsste verboten sein, zumindest in nicht-islamischen Ländern, Polygamie. Alle Nicht-Muslime haben auch in islamisch geprägten Ländern ganz selbstverständlich das Recht, im Rahmen der UN-Deklaration der Menschenrechte von 1948 in Freiheit ihren Glauben zu leben. Überall müssen Menschen, das müssen die Muslime anerkennen, auch für ihre eigenen Länder, in der Reziprozität, in der Gegenseitigkeit, müssen anerkennen, überall leben Menschen, die ihren Glauben, wie immer der auch aussieht, gelebt werden darf. Unislamisch, unmoralisch und kriminell ist die Todesstrafe für Konvertiten. Das ist höchst unmoralisch. Eine Religion spricht eine Todesstrafe heute noch auf für Leute, die sich vom Islam abwenden. Keine Religion und kein Einzelner haben das Recht, aufgrund eines angeblich objektiven Absolutheitsanspruches gegen Andersglaubende Rechtsansprüche zu reklamieren. Menschen anderen Glaubens werden im Islam nicht mehr, auch menschlich degradieren und diffamieren, als Ungläubige bezeichnen. Ich fühle mich degradiert, diffamiert von Muslimen, wenn die mich als Ungläubige, als Kuffar bezeichnen. Und jetzt vor allem das für mich entscheidend Wichtigste in all diesen Dingen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN. 1948 formuliert, müsste für alle Völker, unabhängig von ihrer Religion und Weltanschauung, die sie prägt, die geltende Form aller Menschenrechte sein. Und die Menschenrechte des Islam, 1990 formuliert, die Kairoer Menschenrechte sind nicht mehr gültig. Es kann nur eine Menschenrechtsreform geben. Und die Menschenrechtserklärung, meine sehr verehrten Damen und Herren, des Islam sieht so aus. Sie besteht aus 25 Artikeln. Und im 24. und 25. Artikel können Sie alles nachlesen. Da ist festgehalten, alle verschiedenen Artikel, die vorausgegangen sind, unterliegen dem Scharia-Vorbehalt. Das heißt, das islamische Gesetz formuliert, was Freiheit ist, was Recht ist und was Leben in Würde ist. Das heißt, alles ist nach dem islamischen Menschenrechtsverständnis unter islamischem Gesetz zu verstehen. Und das möchte sicher nicht nur ich nicht, sondern Das widerspricht unserem christlichen Verständnis, es spricht unserem freiheitlichen Verständnis und es widerspricht unserem Verständnis von Demokratie. Ich danke Ihnen für das aufmerksame Zuhören. Danke.
Damit geht die Sendung im Fokus zu Ende. Sie hörten den zweiten von zwei Teilen eines Vortrags, den der Theologe Dr. Udo Hildenbrand am 30. März 2017 im Haus Freudsberg in Farn gehalten hat. Das Thema, mit dem er sich beschäftigt hat, war die Frage, ob und inwiefern der Islam eine Bedrohung Europas darstelle. Wenn Sie die CD dieses Vortrags bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Maria hier in Brixen unter 0472 83 00 94. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aus dem Studio verabschiedet sich Christian Ortner. Viel Freude mit dem weiteren Programm.
Sie hörten eine Produktion von Radio Maria Südtirol. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Radio Maria Südtirol finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Referenten und Vortragende arbeiten ehrenamtlich. Die Audioangebote und Downloads werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Bitte unterstützen Sie Radio Maria Südtirol durch Ihre Spende und ermöglichen Sie damit den weiteren Betrieb des Radios. Informationen, wie Sie spenden können, erhalten Sie beim Hörerservice in Brixen unter der Telefonnummer 0472 83 00 94, im Programmheft und auf dem Internetportal www.radiomaria.bz.it. Wir danken für Ihr Interesse.